Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, die 6. Kapitel, die Verse 10 bis 20. Das ist der relativ bekannte Abschnitt über die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Und wir wollen uns diesen Abschnitt in 3 Predigten gemeinsam anschauen und jeweils den gesamten Abschnitt lesen und Schwerpunkte setzen. Heute wollen wir den Schwerpunkt setzen auf die ersten 4 Verse, die Verse 10 bis 13, aber trotzdem einen Überblick gewinnen über den gesamten Abschnitt. Ich lese uns das Wort des lebendigen Gottes ab Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es herrscht Krieg. Und jeder von uns ist mittendrin. Es ist ein Krieg, der ernster und dramatischere Folgen hat als jeder Krieg, der jemals in der Weltgeschichte war und der jemals sein wird. Es ist kein Krieg gegen Armeen, die man sehen kann. Es ist kein Krieg mit Waffen, die man hören kann. Es ist kein Krieg gegen Fleisch und Blut, wie Paulus hier in Vers 12 schreibt. Sondern es ist der Krieg gegen die unsichtbare Welt. Ein Krieg gegen den Teufel und seine Verbündeten. Und jeder von uns, jeder Einzelne, steht in diesem Krieg. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere von euch, und das mag ja stimmen, aber übertreibst du nicht ein bisschen mit deiner aggressiven und kriegerischen Sprache? Geht es nicht auch ein paar Stufen weniger dramatisch? Ich habe diese Predigt ganz bewusst so angefangen, weil ich uns alle, ja, euch alle und auch mich aufrütteln will. Denn ich glaube, dass wir alle dazu neigen, diesen Krieg völlig oder zumindest weitgehend zu vergessen. Und wenn man diesen Krieg vergisst, dann hat man diesen Krieg schon verloren. Warum glaube ich, dass wir diesen Krieg gegen den Teufel und seine Armee immer wieder vergessen? Ich glaube, es gibt dafür vor allem 2 Gründe. Der erste Grund ist, wir Menschen neigen gerade seit dem Sündenfall dazu, das zu vergessen oder das zu ignorieren, was wir nicht sehen können. Gott sagt zum Beispiel zu Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, also das, was unsichtbar ist. Und irgendwo ist es ja auch logisch. Ja, der Volksmund sagt ja auch, aus dem Auge, aus dem Sinn. Was wir nicht mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, das ist nicht so ganz wirklich. Ja, was wirklich ist, das können wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen. Und was wir eben nicht wahrnehmen können, das vergessen wir leider schnell. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir immer wieder dazu neigen, diesen Kampf zu vergessen. Auf der einen Seite ist diese menschliche Neigung, nur das wahrzunehmen, was man auch tatsächlich sieht. Aber diese Neigung, die wird noch durch etwas verstärkt, und zwar von unserem Zeitgeist, von unserer Kultur. Wenn wir zum Beispiel nach Afrika gehen, in die Stammeskulturen, dann ist es für diese Leute dort völlig selbstverständlich, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Geister und Dämonen gibt. Aber in unserer Kultur wird diese unsichtbare Welt von der breiten Masse geleugnet. Wirklich ist eben nur das, was ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Alles andere ist nicht so ganz wirklich oder gibt es überhaupt nicht. Wirklich ist nur das, was ich wissenschaftlich beweisen kann. Ja, so denkt jetzt nicht jeder Einzelne in unserer Kultur, aber so die Hauptstoßrichtung, die ist auf jeden Fall so. Das Übernatürliche wird entweder geleugnet oder es wird ignoriert. Und das hat Auswirkungen auf uns Christen. Ja, wir Christen bekennen ja, wir haben es auch gerade eben wieder im apostolischen Glaubensbekenntnis getan, dass es mehr gibt als nur diese sichtbare Welt. Aber wir sind eben auch alle Kinder unserer Kultur, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und deswegen neigen wir mit unserer Kultur dazu, die unsichtbare Welt eher auszublenden. Ja, das gilt vermutlich am wenigsten für Gott. Den haben wir noch relativ häufig auf dem Schirm, weil wir auch relativ häufig über ihn sprechen oder mit ihm sprechen. Aber was ist mit den Engeln, mit dem Teufel und den Dämonen? Ja, als Christen glauben wir natürlich, dass es sie gibt. Aber provokative Frage an jeden von euch. Glauben wir das nur mit unserem Kopf oder glauben wir das wirklich? Vielleicht war es zu keiner Zeit in der Weltgeschichte so wichtig, dass wir uns als Christen daran erinnern, dass es wirklich eine unsichtbare Welt gibt. Und dass wir alle in einem wirklichen Kampf gegen diese unsichtbare Welt stehen. Ja, Paulus erinnert uns in unserem Abschnitt daran, dass ein wirklicher Teufel mit seinen wirklichen Soldaten alles daran setzt, dich von Gott wegzuziehen. Und dass es deshalb so wichtig ist, sich diesem Kampf zu stellen. Und so ist mein Thema für heute, nimm den Kampf gegen den Teufel an. Ich habe drei Punkte, die heute drei Fragen mit Antworten sind. Das erste ist, warum? Weil er dich mit seinen Soldaten angreift. Das zweite ist, wie? Indem du Gottes Waffenrüstung anziehst. Und das dritte ist, wozu? Damit du im Glauben standhaft bleibst. Nimm den Kampf gegen den Teufel an, weil er dich mit seinen Soldaten angreift, indem du die Waffenrüstung Gottes anziehst. Und drittens, damit du im Glauben standhaft bleibst. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit folgenden Worten in Vers 10. Er sagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Im Übrigen steht da am Anfang. Oder vielleicht können wir das besser ein bisschen freier und ausführlicher übersetzen. Eine Sache noch zum Schluss meines Briefes, die ihr auf keinen Fall ignorieren dürft. Seid stark in dem Herrn. Es ist eben deshalb so wichtig, stark zu sein, weil der Teufel ständig versucht, dich zu schwächen oder dich in Momenten deiner Schwäche zu überwältigen. Mein erster Punkt, nimm den Kampf gegen den Teufel an. Warum? Weil er dich mit seinen Soldaten angreift. In Vers 11 lesen wir das, dass der Teufel ständig versucht, uns anzugreifen und zwar mit listigen Kunstgriffen. Und er benutzt dazu auch seine Armee. Das lesen wir einen Vers später, in Vers 12. Da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also Paulus beschreibt ausführlich die Armee des Teufels in Vers 12. Und welche Eigenschaften hat der Teufel, wenn er uns jetzt angreift zusammen mit seiner Armee und uns versucht, von Gott wegzuziehen? Und ich glaube, vier Eigenschaften des Teufels werden hier besonders deutlich. Die erste Eigenschaft ist, der Teufel ist unglaublich listig. Ja, es heißt hier, es sind listige Kunstgriffe des Teufels in Vers 11. Und das Tückische an so einer List ist ja, dass man das nicht mitkriegt, wenn man listig angegriffen wird. Der Teufel kommt eben nicht zu uns mit einem Zettel auf der Stirn, wo drauf steht: Hallo, ich bin der Teufel und ich würde dich jetzt gerne mal ärgern. Ganz im Gegenteil. Der Teufel kommt immer hintenrum, getarnt. Ja, Paulus schreibt in 2. Korinther 11 über ihn, dass er sich als Engel des Lichts verkleidet. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge. Er denkt an den Teufel im Paradies, wie er ganz geschickt versucht, Eva zum Sündigen zu bringen. Oder an den Teufel in der Wüste, als er Jesus versucht hat, wie er versucht, irgendwie ganz fromm klingend und sehr biblisch fundiert, Jesus dazu zu bringen, entweder ihn anzubeten oder zumindest Gott zu verlassen. Der Teufel ist also erstens äußerst listig. Das Zweite, was wir an den Eigenschaften des Teufels sehen, ist, der Teufel und seine Armee, die sind sehr mächtig. Vers 12 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten und gegen die Weltbeherrscher. Wir kämpfen eben nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen andere Menschen als Christen. Als Christen kämpfen wir, und darum geht es heute, aber wir kämpfen nicht mit normalen Waffen und eben nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist übrigens einer der großen Unterschiede zwischen dem neuen Bund, in dem wir jetzt leben, und dem alten Bund. Im Alten Testament befiehlt Gott seinem Volk sehr häufig, mit dem Schwert für das Reich Gottes zu kämpfen. Aber das ist heute anders. Wir kämpfen heute nicht gegen andere Menschen. Aber das heißt nicht, dass heute alles schön und entspannt und easy ist. Diese Mächte, von denen Paulus hier schreibt, die sind stärker und die sind mächtiger, als es andere Menschen jemals sein können. Paulus nennt sie ja in Vers 12 Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher. Manche haben gesagt, es sind vermutlich bestimmte Abteilungen in der Armee des Teufels, aber die Ausdrücke beziehen sich wahrscheinlich alle auf die unsichtbare Armee, mit der der Teufel versucht, uns Christen vom Weg abzubringen. Und es ist eine unglaublich mächtige Armee. Das Dritte, was wir hier sehen über den Teufel und seine Armee, ist, dass die sehr, sehr böse sind. Vers 12 heißt es am Ende, es geht gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Ich denke, das ist uns allen klar, dass sie böse sind. Aber Paulus betont es hier noch einmal ausdrücklich. Sie sind die Quelle der Bosheit, mit der sie diese Welt im Würgegriff halten. Und das Vierte, was wir sehen, ist, der Teufel und seine Armee sind unsichtbar. Vers 12 heißt es ganz am Ende, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus sagt hier, dass sie geistlich sind und dass sie in den himmlischen Regionen sind. Und beides bedeutet, dass wir sie mit unseren Augen bzw. mit unseren fünf Sinnen eben nicht wahrnehmen können. Und auch gerade das macht sie eben so gefährlich. Das erste Ziel des Teufels in deinem Leben ist, dass wir gar nicht an ihn glauben oder ihn nicht auf dem Schirm haben. Ja, wenn er das geschafft hat, in unseren Kopf eintrichtern zu lassen, dann hat er schon einen Teilsieg erreicht und kann dann unbemerkt sein zerstörerisches Wirken in unserem Leben beginnen. Wir haben vier Eigenschaften des Teufels und seiner Armee gesehen. Erstens, sie sind listig, zweitens mächtig, drittens böse und viertens unsichtbar. Und die nächste Frage, die wir uns jetzt anschauen wollen, ist, wie sieht das denn jetzt konkret aus, wenn der Teufel und seine Armee uns angreifen? Und das ist sehr schwer zu beantworten, denn wie gesagt, der Teufel ist listig. Wenn der Teufel nur eine Methode hätte, um uns anzugreifen, dann wäre das ja relativ leicht für uns, auf den Trichter zu kommen, wie man jetzt dagegen vorgeht. Aber der Teufel hat hunderte, tausende Möglichkeiten, uns anzugreifen. Und ich möchte euch einmal auf fünf hinweisen, wie das heute aussehen kann. Und ich sage euch jetzt schon, das sind nicht alle Möglichkeiten, die der Teufel hat. Aber fünf ganz wichtige. Das erste ist, der Teufel bringt Spaltung in die Gemeinde. Warum nenne ich diesen Punkt als erstes? Weil die Einheit der Gemeinde das Hauptthema des Epheserbriefs ist. Ja, die Kapitel 2, 3 und 4 am Anfang sind voll von diesem Thema. Und es ist auch völlig logisch, wenn der Teufel den Christen schaden will, natürlich setzt er bei der Gemeinde an. Die Tatsache, dass es uns hier gibt, findet der Teufel schrecklich. Den Gedanken findet er furchtbar. Er kann den Gedanken nicht ertragen. Martin Luther sagte einmal völlig zutreffend, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Immer dann, wenn uns Dinge als Gemeinde zu spalten drohen, die nicht die Wahrheit des Evangeliums betreffen, dann können wir sicher sein, genau da ist der Teufel am Werk. Das Zweite, was der Teufel tut, ist, er verführt uns zum Sündigen. Ja, und das tut er jeden Tag mit den kleinen Dingen, mit den kleineren Sünden in unserem Leben. Aber er tut es auch im Großen, wenn die Folgen der Sünden besonders fatal ist. Wenn die Sünden Folgen haben, die nicht nur für uns problematisch sind, sondern auch für andere. Ja, wenn zum Beispiel der treusorgende christliche Ehemann der Versuchung nachgibt, sich heimlich auf der Arbeit zu bereichern. Und plötzlich findet er sich vor Gericht wieder und die gesamte Familie steht vor dem Nichts. Oder wenn die eigentlich glückliche Ehefrau und Mutter sich auf eine Affäre einlässt. Ja, vielleicht schütteln wir den Kopf, wenn wir sowas hören, dass sowas unter Christen passiert. Und fragen uns, wie kann sowas passieren? Aber gerade das ist ja die Masche des Teufels. Ja, erst geht er hin und macht uns die Sünde so richtig schmackhaft. Ja, wenn du diese Sünde begehst, dann wirst du Freude haben und dann wird alles gut werden. So hat er es schon bei der ersten Sünde im Paradies gemacht. Und dann, wenn wir der Sünde nachgeben, wenn wir zerstört am Boden liegen und merken, das war alles andere als gut, dann lacht er uns aus und verspottet uns und sagt uns auch noch, jetzt habt ihr es euch mit Gott endgültig verscherzt. Das Dritte, was der Teufel tut, er sorgt dafür, dass wir uns in unserem Denken dem Zeitgeist anpassen. Ja, was uns regelmäßig durch die Medien in den Schulen oder Universitäten erzählt wird, das prägt uns ganz automatisch. Und dahinter steht eben nicht der Geist Gottes, sondern dahinter steht der Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist steht immer im Dienst des Teufels. Heute sind es Denkweisen, die die Unterschiede zwischen den Geschlechtern leugnen, die die biblische Ehe hinterfragen, die die Unabhängigkeit des Einzelnen überhöhen oder die Umwelt zum absoluten Maßstab machen. Ja, und vielleicht sind wir als Christen nicht so, dass wir diese Ideen automatisch übernehmen. Aber wenn ich auch ehrlich zu mir selbst bin, wie schnell gewöhnen wir uns dran? Ja, Paulus schreibt in Römer 12, uns Christen, passt euch nicht diesem Zeitgeist an, sondern lasst euer Denken erneuern, damit ihr so über diese Welt denkt, wie Gott über diese Welt denkt und nicht wie die Kultur. Das Vierte, was der Teufel gerne tut, ist, er nimmt irgendetwas in unserem Leben und lässt es so groß und wichtig werden, dass es Christus und das Evangelium aus dem Zentrum verdrängt. Ja, das kann zum Beispiel ein Hobby sein. Das kann ein Projekt sein, für das man sich begeistert. Das kann irgendein Leid im eigenen Leben sein. Es kann jemand sein, in dem wir verliebt sind. Es kann etwas sein, über das man sich ärgert. Es kann eine politische Position sein, was auch immer. Es kann richtig oder falsch sein, gut oder schlecht sein. Wir können über diese Sache unglaublich begeistert sein oder unglaublich verbittert. Der springende Punkt ist, der Teufel nimmt diese Sache und lässt sie in unserem Leben so groß werden, sie nimmt so unser Fühlen und Handeln in Beschlag, dass unsere Freude über Jesus vollkommen erstickt wird oder zugeschüttet wird. Und auch dann hat der Teufel gewonnen. Und ein Fünftes, was der Teufel gerne tut, ist, er verfolgt Christen auch gerne ganz offen. Die bisherigen Beispiele, die wir gesehen haben, das sind alles Beispiele, wie der Teufel uns listig irgendwie hintenrum verführt. Aber häufig greift der Teufel Christen auch frontal an, ohne Verkleidung, gerade heraus. Bei uns im Westen passiert das hier kaum, aber Christen in kommunistischen oder islamischen Staaten erleben das tagtäglich. Ja, das Wort Gottes zeigt uns das, zum Beispiel in Offenbarung 13, also einem Kapitel nach dem, was wir gerade gelesen haben, wie der Teufel den Staat und also die weltlichen Königreiche und die Propaganda, heute würden wir wahrscheinlich sagen, die Medien benutzt, um die Christen ganz offen zu verfolgen. Ja, und in einem Sinn ist das der Normalfall für die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Nehmen wir zum Beispiel Paulus. Ja, gerade als er diese Zeilen hier geschrieben hat, den Epheserbrief, da erlebt er das im eigenen Körper. Ja, schaut mal ganz ans Ende. In Vers 20 schreibt er, dass er selbst ein Botschafter in Ketten ist. Ja, also Paulus lag in Ketten, als er das hier geschrieben hat. Er spürt also, während er diese Zeilen schreibt, am eigenen Körper, was es bedeutet, vom Teufel angegriffen zu werden, beziehungsweise wie der Teufel hier ganz offen und frontal die Gemeinde und die Ausbreitung des Evangeliums angreift. Wir haben eben gesehen, dass wir nicht gegen andere Menschen kämpfen. Aber das dürfen wir nicht falsch verstehen. Der Teufel benutzt natürlich andere Menschen, um gegen Christen zu kämpfen oder um gegen das Evangelium zu kämpfen. Wir dürfen nicht so naiv sein zu denken, ja, der Teufel ist böse und alle Menschen, die Gott nicht kennen, die sind irgendwie neutral. Häufig benutzt der Teufel gerade Menschen, um Gottes Gemeinde zu schwächen und ihr zu schaden. Und natürlich bleibt es immer noch dabei, dass wir auf gar keinen Fall mit Waffengewalt dagegen kämpfen sollen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wir dürfen eben auch nicht unterschätzen, dass der Teufel oft andere Menschen für sein Werk gebraucht. Es gibt sehr viele Wege, die der Teufel einschlägt, um uns als seine Gemeinde, um uns als seine Kinder anzugreifen. Und 5 haben wir uns genauer angeguckt. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Der Teufel und seine Soldaten bringen erstens Spaltung in die Gemeinde, verführt uns zweitens zum Sündigen und freut sich dann über die Folgen. Drittens versucht, dass wir unser Denken dem Zeitgeist anpassen. Viertens setzt irgendwas in unserem Herzen an die Stelle der Freude über Christus und das Evangelium. Und 5. verfolgt Christen offen durch die Königreiche dieser Welt. Wenn ich das so sage, bin ich mir bewusst, dass das keine besonders guten Nachrichten sind. Ja, wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch alle ein ruhiges und ein entspanntes Leben. Und jetzt hören und lesen wir haben es mit einem wirklichen Teufel, mit wirklichen Soldaten zu tun, der uns in unserem wirklichen Leben wirklich angreift. Aber es gibt eine gute Nachricht. In diesem Kampf, in dem wir stehen, sind wir nicht wehrlos. Und wir sind schon gar nicht hoffnungslos. Denn Gott hat uns ein wirksames Gegenmittel geschenkt. Und das sehen wir in Vers 13. Dort schreibt er deshalb, also weil der Krieg so unglaublich ernst ist, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Nimm den Kampf gegen den Teufel an. Wie? Indem du Gottes Waffenrüstung anziehst. Das Erste, was bei dieser symbolischen Waffenrüstung wichtig ist, ist, sie ist Gottes Waffenrüstung. Ja, du musst sie dir nicht selber bauen, du musst sie nicht selbst produzieren. Sie wird dir von Gott zur Verfügung gestellt. Und noch etwas Zweites ist wichtig. Der Kampf gegen den Teufel mit der Waffenrüstung ist nichts Spektakuläres. Wer erkennt vermutlich alle die Filmszenen, aus Filmen, die zur Römerzeit spielen oder im Mittelalter, wo irgendwann der Gute und der Böse mit ihren Rüstungen aufeinandertreffen und die Schwerter klirren und das Blut spritzt. Die Musik wird immer dramatischer. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Am Ende gewinnt sowieso immer der Gute, weil die Bösen immer so dumm sind, den Guten immer nacheinander und nicht alle zusammen anzugreifen. So ist das in Filmen. Aber unser Kampf gegen den Teufel, der ist ganz anders. Der ist oft nicht spektakulär. Oder der fühlt sich auch nicht heldenmäßig an. Ja, manche Christen fallen da auch auf der anderen Seite vom Pferd. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass die meisten Christen die Gefahr unterschätzen. Aber ich glaube, dass es auch andere Christen gibt, die sehen Dämonen überall und glauben, dass man immer, wenn irgendwer irgendwo ein Problem hat, gleich dahinter einen Dämonen vermuten muss, der dann ausgetrieben werden muss. Ja, es geht hier Paulus aber nicht um ein spektakuläres Austreiben von Dämonen, sondern darum, dass wir treu, jeder Einzelne von uns, diese Waffenrüstung anlegen und dann auch gebrauchen. Und diese Waffenrüstung besteht aus 6 Teilen und einem Zusatz. Und wie ich schon am Anfang angekündigt habe, wir werden uns heute diese Waffenrüstung nur ganz grob im Überblick anschauen und dann in der nächsten Predigt darauf ausführlicher eingehen. Das Erste, was wir sehen, ist, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der breite Ledergürtel war die Grundausrüstung eines römischen Soldaten. Da hing zum Beispiel das Schwert drin. Und wenn wir uns jetzt mit Wahrheit umgürten sollen, dann bedeutet es 2 Dinge. Zum einen sollen wir festhalten an der Wahrheit von Gottes Wort. Der Teufel versucht immer wieder, Christen einzureden, auf Gottes Wort kannst du dich nicht verlassen. Es ist nicht irrtumslos, da sind Fehler drin. Oder vielleicht gilt es ja für alle anderen Menschen, aber für mich gilt es nicht. Und umso wichtiger ist es, um dem Teufel zu widerstehen, dass wir die Wahrheit von Gottes Wort bekennen. Aber es bedeutet auch, wahrhaftig zu leben. Du kannst die Wahrheit von Gottes Wort bekennen, du kannst vorne rum als guter Christ leben, aber hintenrum, wenn es keiner sieht, sieht es ganz anders aus. Dann lebst du nicht wahrhaftig und dann hat der Teufel gewonnen. Steh fest auf der Wahrheit von Gottes Wort und lebe davon ausgehend wahrhaftig. Dann hast du den breiten Ledergürtel der Wahrheit angezogen. Das zweite, was wir sehen, ist angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vers 14, so steht nun fest, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer schützte damals alle lebenswichtigen Organe, Herz, Lunge. Und genauso schützt uns die Gerechtigkeit Christi davor, in die Fallstricke des Teufels zu geraten. Der Teufel greift uns zum Beispiel an, indem er uns erzählt, dass wir vor dem gerechten Gott mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer eigenen Gerechtigkeit, nicht bestehen können. Und dass wir deswegen Angst vor Gott haben müssen. Und in einem Sinn hat er damit recht, wir können tatsächlich nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Aber da kommt es eben auch nicht drauf an, sondern wir haben die Gerechtigkeit von Jesus Christus und mit der können wir vor Gott bestehen. Lass dir vom Teufel diese Lüge nicht einreden, dass du Angst vor Gott haben musst. Das dritte, was wir sehen, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Vers 15. Und habt die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Die Stiefel eines Soldaten waren dafür gedacht, große Distanzen schnell und sicher zu laufen. Die Stärke der römischen Armee beruhte in einem großen Maß darauf, dass sie so gute Schuhe hatten, mit denen sie auf sehr guten Straßen schnell von A nach B kommen konnten, viel schneller als ihre Feinde. Und in diesem Bild geht es jetzt darum, dass wir das Evangelium hochhalten. Und zwar zum einen in der Gemeinde. Denn das Evangelium ist ein Evangelium des Friedens, schreibt Paulus hier. Paulus hatte es, wie gesagt, ausführlich in den Kapiteln 2 und 3 erklärt. Aber es geht eben um mehr. Es geht nicht nur darum, dass dieses Evangelium Frieden hier in der Gemeinde schafft, sondern dass wir auch nach außen gehen, gestiefelt sind mit diesem Evangelium und Menschen dazu einladen, dass sie ebenfalls Christus kennenlernen und dadurch Frieden mit Gott bekommen. Das vierte, was wir sehen, ist der Schild des Glaubens, Vers 16. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wie gesagt, der Teufel versucht uns immer und immer wieder anzugreifen. Mal schießt er feurige Pfeile auf uns, indem er uns erzählt, dass wir für Gott zu schlecht sind. Mal versucht er uns einzureden, dass auf Gott kein Verlass ist, dass er es nicht gut mit uns meint. Dann wiederum versucht er uns eine bestimmte Sünde schmackhaft zu machen. Der Glaube daran, dass Gott es gut meint, dass er für uns sorgt, dass Gott Recht hat und der Teufel lügt, dass Jesus die Wahrheit ist und der Teufel der Vater der Lüge ist, das hilft uns, den feurigen Pfeilen des Teufels zu widerstehen. Das fünfte, was wir sehen, ist der Helm des Heils, Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils. Jesus verspricht uns, dass wir bereits gerettet sind. Und er verspricht uns, dass er uns eines Tages in der Zukunft vollständig retten wird. Und der Teufel auf der anderen Seite versucht uns jetzt in der Zwischenzeit einzureden, dass unser Heil, dass unsere Rettung eben nicht in Christus ist, sondern dass wir es irgendwo anders suchen müssen. Aber es gibt keinen anderen. Und das sechste, was wir sehen, ist das Schwert des Geistes. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, ebenfalls Vers 17. Das Schwert ist der letzte Ausrüstungsgegenstand der Waffenrüstung und es ist die einzige Angriffswaffe, die einzige, mit der man in die Offensive gehen kann. Und das Wort Gottes ist das Mittel, durch das der Geist Gottes wirkt. Und dieses Mittel sollen wir einsetzen, wenn der Teufel uns angreift. Ja, ein super Beispiel dafür, wie das geht, ist Jesus in der Wüste, als ihn der Teufel versucht hat. Und Jesus hat diese Angriffe alle abgewehrt, indem er das Wort Gottes verkündigt hat, indem er das Wort Gottes gegen die Lügen des Teufels gesetzt hat. Und das Letzte, worüber Paulus hier spricht, das gehört gar nicht mehr zur eigentlichen Waffenrüstung. Aber es ist trotzdem unglaublich wichtig, um gegen die Angriffe des Teufels bestehen zu können. Es ist das Gebet. Das lesen wir in den Versen 18 bis 20. Paulus schreibt: Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus ruft hier zu allen möglichen Gebeten und Gebetsanliegen auf. Gleich viermal in Vers 18 steht das Wort alle. Ja, wir sollen alle Zeit mit allen Gebeten in aller Ausdauer für alle Heiligen beten. Und ganz besonders eben für die, die wie Paulus an der Front stehen, die wie Paulus das Wort Gottes verkündigen und dadurch für das Reich Gottes arbeiten. Und dafür möglicherweise, wie hier Paulus, sogar verfolgt werden. Auch diesen Punkt des Gebets, den Paulus hier sehr betont, wollen wir uns in einer gesonderten Predigt nochmal ausführlicher anschauen. Heute in dieser Predigt wollen wir es bei diesem kurzen Überblick über die verschiedenen Waffen belassen. Und jetzt uns noch eine abschließende Frage stellen, nämlich die Frage, wozu brauchen wir die Waffenrüstung überhaupt? Mein dritter und letzter Punkt, nimm den Kampf gegen den Teufel an, wozu? Damit du im Glauben standhaft bleibst. Was ist das Ziel unseres Kampfes gegen den Teufel und seine Armee? Das Ziel ist, wie wir schon im dritten Punkt jetzt gehört haben, im Kampf standzuhalten. Stehen zu bleiben, nicht nachzugeben. Und Paulus betont es hier unglaublich stark. Ja, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Vers 14, so steht nun fest. Stark sein, standhalten, widerstehen, sich behaupten, feststehen. Darum geht es, Paulus. Das ist das Ziel. Es geht gar nicht darum, einen großen Eroberungskrieg zu führen und riesige Erfolge zu feiern, sondern es geht vor allem darum, im christlichen Glauben einen festen geistlichen Stand zu haben. Und jetzt könnte man denken, okay, Jesus hat mich gerettet. Er hat sein Leben gegeben, er hat mir alle meine Schuld vergeben. Aber möchte er jetzt tatsächlich, dass ich von nun an aus eigener Kraft mir diese Waffenrüstung anziehe und dann gegen den Teufel kämpfe, damit ich standhalte? Ist das wirklich das christliche Leben? Jesus hat mich einmal gerettet und jetzt kommt es auf mich an? Ich denke, wir Christen sind immer wieder geneigt, so zu denken. Am Anfang hat Jesus alles für mich getan, aber jetzt kommt es auf mich an. Und ich sage es so deutlich, wie es ist falsch so zu denken. Und das wird in unserem Abschnitt an drei Dingen deutlich. Erstens, diesen Punkt haben wir auch schon gesehen, es ist Gottes Waffenrüstung, die wir anziehen. Er schenkt sie uns. Ja, also er schenkt dir alles, was du zum Kampf brauchst. Das Zweite, was uns zeigt, dass wir diesen Kampf nicht alleine kämpfen müssen, ist die Tatsache, dass Jesus den Teufel schon besiegt hat. Vielleicht überrascht dich das jetzt. Warum müssen wir gegen jemanden kämpfen, der den Krieg schon verloren hat? Schauen wir uns das genauer an. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus den Krieg gegen den Teufel am Kreuz gewonnen hat. In Kolosser 2, Vers 15 zum Beispiel lesen wir, dass Jesus die teuflischen Herrschaften und Gewalten am Kreuz entwaffnet hat. Und wir haben das auch eben in Offenbarung Kapitel 12 gelesen, wie der Kampf gewonnen ist, wie der Teufel verloren hat. Aber der Teufel ist noch nicht vernichtet. Das wird erst passieren, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Und in der Zwischenzeit, also zwischen Kreuz auf der einen Seite und dem zweiten Kommen von Jesus, also jetzt gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, versucht der besiegte Teufel, Jesus noch so viel Schaden zuzufügen, wie irgendwie möglich. Und das kann er am besten, indem er die angreift, die ganz eng zu Jesus gehören, nämlich uns. Aber wie passt das zusammen? Der Teufel hat schon verloren, aber doch noch nicht so richtig. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Weltgeschichte geben, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Ihr wisst vermutlich alle, dass zwischen 1939 und bis 1945 der Zweite Weltkrieg tobte. Ja, und in den ersten Jahren dieses Krieges gelangen Nazi-Deutschland spektakuläre Erfolge. Aber irgendwann waren sie dann auf dem Rückzug. Und circa ein Jahr vor Kriegsende, am 6. Juni 1944, landeten amerikanische und britische Soldaten in Frankreich in der Normandie. Die Deutschen konnten das nicht verhindern, und somit war der Krieg entschieden. Ja, jeder, der von außen drauf geguckt hat, auf die militärische Lage, wusste, jetzt ist es vorbei. Ja, und deswegen nennt man diesen Tag, diesen 6. Juni, auch bis heute im Englischen den D-Day, also den Decision Day, den Tag der Entscheidung. An dem Tag war der Krieg entschieden. Aber trotzdem war der Krieg noch nicht vorbei. Es dauerte noch fast ein weiteres Jahr, bis Nazi-Deutschland wirklich vollständig besiegt war und kapitulierte. Und in der Zwischenzeit mussten noch viele harte Schlachten geschlagen werden. Bis dann der 8. Mai 1945 zum V-Day, also zum Victory Day, zum Tag des Sieges wurde. Und unsere Situation im Kampf gegen den Teufel und seine Armee ist vergleichbar mit der Situation der Amerikaner und Briten nach dem 6. Juni 1944. Ja, die Soldaten wussten ganz genau, der Krieg ist entschieden. Wir sind jetzt am Vorrücken, wir sind mehr, wir sind stärker, wir haben im Prinzip gewonnen. Und genauso ist es bei uns. Der Krieg gegen den Teufel, der ist entschieden. Jesus hat ihn gewonnen. Aber es ist eben wie bei den Soldaten damals. Noch sind nicht alle Schlachten geschlagen. Noch müssen wir immer noch kämpfen. Und das Dritte, was uns für unseren Kampf Mut macht und uns Kraft gibt, wir kämpfen nicht aus eigener Kraft, sondern aus unserer Verbindung mit Christus heraus. Ja, wenn ihr mich nach der Reihe jetzt durch den Epheserbrief fragt, was ist eigentlich das Thema des Epheserbriefs, dann ist es die Einheit mit Christus. Das kommt ständig, dass wir durch den Glauben als Christen ganz eng mit Christus verbunden sind. Ständig, in jedem Kapitel, ich hätte fast gesagt, in fast jedem Vers lesen wir Ausdrücke wie in Christus oder in ihm. Und auch hier ist es nicht anders. Es ist so wichtig, dass Paulus es gleich im ersten Vers sagt, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, diese Stärke Gottes, die beschreibt Paulus immer und immer wieder im Epheserbrief. Gleich am Anfang betet er dafür, dass wir diese Kraft erkennen. Er sagt, es ist die Kraft, die den toten Jesus von den Toten auferweckte. Kapitel 1, Vers 20. Und dann in Kapitel 3 betet Paulus erneut für die Epheser. Und in diesem Gebet gibt ihm die Kraft Gottes Hoffnung darauf, dass Gott das Gebet erhören wird. Er sagt in Kapitel 3, Vers 20, Gott ist der, der weit mehr tun kann, als wir überhaupt nur uns ausdenken können. Warum kann er das? Wegen der Kraft, die in uns wirkt, also wegen seiner Kraft, die durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und es ist diese Kraft, die Auferstehungskraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, diese Kraft, die dafür sorgt, dass unsere Gebete erhört werden, die uns jetzt geschenkt wird, um den Angriffen des Teufels widerstehen zu können. Kommen wir noch einmal zu unserem Bild zurück von den Amerikanern und den Briten im Zweiten Weltkrieg. Stell dir mal vor, du wärst ein Soldat, der an diesem Angriff beteiligt ist. Du bist mittlerweile mitten in Frankreich auf dem Weg zur deutschen Grenze. Und du weißt ganz genau, der Krieg ist entschieden, wir haben gewonnen und doch sind überall noch feindliche Soldaten. Und jetzt bekommst du von deinen Vorgesetzten den Auftrag, mit einigen anderen Soldaten einen Vorposten zu bewachen. Du musst gar nicht irgendwas angreifen, du musst einfach nur diesen Vorposten bewachen und einfach nur standhalten, Widerstand leisten. Du hörst diesen Auftrag und du bist entsetzt. Ja, wie soll ich das denn aus eigener Kraft schaffen? Dann legt euch euer Offizier den Arm auf die Schulter und sagt, du musst das überhaupt nicht aus eigener Kraft schaffen. Denk dran, erstens ist der endgültige Sieg nur eine Frage der Zeit. Zweitens hast du die perfekte Ausrüstung mit dabei. Und drittens, wir versorgen euch aus der Luft mit allem, was ihr für den Einsatz braucht. Ihr kämpft nicht aus eigener Kraft. Hinter euch steht die Kraft einer ganzen Armee. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Kampf. Ja, du selbst kämpfst und du sollst kämpfen. Aber gleichzeitig ist der Kampf schon gewonnen und wir kämpfen in der Kraft von jemand anders. Es kommt also nicht auf uns an und es kommt doch auf uns an. Ja, das ist die Spannung zwischen Gottes Souveränität und unserer Verantwortung, die sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Gott bewirkt auf der einen Seite alles, aber das soll uns eben nicht passiv, nicht zurückhaltend machen, sondern ganz im Gegenteil, das soll uns aktiv, kämpfend machen. Der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht sagte einmal, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Für ihn war das eine hoffnungsvolle Botschaft, weil er das Ende aller Kriege forderte. Aber es gibt zumindest einen Krieg, da ist es dramatisch, wenn wir nicht hingehen. Und das ist der Krieg, von dem wir heute gehört haben. Der Kampf gegen den Teufel und gegen seine Armee. Denn wie wir am Anfang schon gesehen haben, wenn wir diesen Kampf vergessen, wenn wir den aus unserem Leben ausblenden, dann haben wir ihn schon verloren. Und diesen Kampf wirklich zu kämpfen als Christen, das gehört mit zu den Kosten, die es mit sich bringt, Jesus nachzufolgen. Für die, die letzten Sonntag da waren, erinnert euch an die Predigt von letztem Sonntag. Paulus war jemand, der kannte die Kosten. Er selbst war ja im Gefängnis, als er diese Zeilen schrieb. Er war ein Botschafter in Ketten, wie er in Vers 20 sagt. Ja, und für alle, die das von außen gesehen haben, vielleicht hat der Offizier, der auf ihn aufgepasst hat, gesehen, was er da schrieb und dachte, was schreibt er denn da? Ja, wenn ich mir das so angucke, natürlich hat dieser Mann verloren. Er sitzt noch im Gefängnis, er hat nichts mehr zu melden. Und einige Jahre später saß Paulus dann sogar noch ein zweites Mal im Gefängnis. Und damals wusste er dann auch, dass sein Leben bald enden würde. Und da schrieb er einen letzten Brief an seinen Schüler Timotheus im Rückblick über sein Leben. Das ist der zweite Timotheusbrief, sein letzter Brief. Und dort schreibt er im letzten Kapitel, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und es ist mein Gebet, dass das eines Tages auch über jeden Einzelnen von uns gesagt werden kann. Amen.